Ein Berg aus Milliarden Tonnen Lebensmitteln landet jedes Jahr weltweit im Müll. Warum werfen wir so viel weg? Welche Lebensmittel sind viel länger haltbar, als wir denken? Welche gehören nicht in den Kühlschrank und welche doch ins Gefrierfach? Und wie rettest du Reste so, dass sie zu neuen Lieblingsgerichten werden? Genau darum geht es jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallo, ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Euer Kühlschrank ist gerade nach Weihnachten so ein kleiner Abenteuerspielplatz. Überreife Tomaten, drei gekochte Kartoffeln, eine Karotte, ein halbes Stück Käse und eine Portion Weihnachtsessen, die euch vorwurfsvoll anschauen.
Also wenn Kühlschränke sprechen könnten, manche können das im Übrigen, dann möchte ich bitte mal kurz reinhören, was meiner sagt. Der kann nämlich nicht sprechen, aber wird wahrscheinlich sagen, Junge, räum endlich mal was rein. Nein, ich brauche mal wieder Futter. Da ist nämlich gerade echt Ebbe angesagt. Heute geht es um Lebensmittelwertschätzung, Food Waste und darum, wie wir alle besser planen, länger haltbar machen und weniger wegwerfen können. Es geht dabei um Lebensmittel, nicht um Haltbarkeit in puncto Haut und Co.
Und Fun Fact, selbst Profiköche haben Reste.
Das beruhigt mich ungemein.
Ja, wirklich. Also es ist ein Geheimnis, will keiner aussprechen, aber so ist es auch. Bei uns bleibt immer irgendwas übrig.
Letzten Endes bist du die Meisterin, du musst ja auch rechnen und musst kalkulieren und so. Auch, ne? Ja. Und deshalb freue ich mich, was du heute zu sagen hast. Dass es natürlich auch ums Geld sparen geht, ne?
Ja, definitiv. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, auch bei mir zu Hause einfach, weil jeder kennt das ja, du kaufst ein und kaufst ein, mal hast du Lust auf das und dann denkst du dir am Schluss, oh Gott, wie soll ich das denn alles noch wegkriegen? Und dann machst du die Packung auf, oh je, ist es überhaupt noch gut oder nicht? Was mache ich da draus?
Ja, ich finde es in der Gastronomie und auch in der Hotellerie wahnsinnig spannend, wie akribisch da geplant wird.
Ja, musst du.
Also ich habe auch schon, war als Redakteur in Clubs und habe da mal hinter die Kulissen geschaut, was es da irgendwie so an Ernährungsplänen gibt und wie die das zusammenstellen. Da wird ja wirklich aus allem wieder was anderes gemacht. Also wird ja kaum was weggeschmissen. Zum Glück.
Ja,
also, was
zum
ja
Glück,
eigentlich schön
ja.
ist. Und wenn wir uns da so ein paar Scheiben abschneiden könnten, wäre das schon nicht schlecht. Also in puncto Lebensmittelverschwendung und natürlich auch, was das Geld anbelangt. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, die echt heftig sind und wir haben auch ein paar Lösungen heute, die total simpel funktionieren.
Ja, das finde ich mega, Achim. Wir retten Essen, wir sparen Geld und wir retten uns noch von grünpelzigen Kühlschranküberraschungen. Also besser geht's gar nicht mehr, oder?
Ich würde sagen, los geht's.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Ich habe euch ja ein paar Zahlen versprochen, die ich mitgebracht habe. Haltet euch fest, rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel gehen weltweit jedes Jahr verloren, werden weggeworfen. Das ist eine irre Zahl, wie ich finde.
Boah, brutal. 1,3 Milliarden. Ihr müsst es mal nachsprechen. Also ich kann es gar nicht. Ich bin echt gerade ein bisschen schockiert, wenn ich ehrlich bin. Aber was bedeutet das denn eigentlich konkret, also für uns und für alles?
Also 1,3 Milliarden Tonnen, das ist eine unbegreifliche Menge an Lebensmitteln, die tatsächlich im Müll landen. Ich versuche das mal einzuordnen. 1,3 Milliarden Tonnen, das sind 1.300 Millionen Tonnen. Mhm. Nur so zum Vergleich, die Cheops-Pyramide in Gizeh, also in Ägypten, wiegt ungefähr 6 bis 7 Millionen Tonnen. Also wir sprechen von rund 200 Cheops-Pyramiden aus Lebensmitteln, die wir jedes Jahr wegwerfen.
Boah.
200 Pyramiden an Lebensmittel. Und bei uns in Deutschland liegen die aktuellen Zahlen etwa bei 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen pro Jahr. Das entspricht immerhin knapp 2 Cheops-Pyramiden, die wir jährlich entsorgen, wegwerfen. Und in den Jahren davor lagen die Werte sogar näher bei 12 Millionen Tonnen. Also ist jetzt etwas weniger, aber immer noch gehörig.
Ne? Also echt viel, gell? Ich habe gleich Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Also so genau, wenn man sich damit nicht beschäftigt, hat man das ja auch irgendwie gar nicht irgendwie so nah. Und jetzt ist die Frage, wo genau gehen denn diese Mengen denn verloren? Also es ist ja eine Zahl, die so utopisch ist. Was passiert denn da hauptsächlich?
Also diese Verschwendung passiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt quasi in der Landwirtschaft durch Aussortieren. Wir wollen ja quasi nur die schönsten Lebensmittel haben. Also da wird schon mal vorsortiert.
Das ist das Problem, ja.
Dann Transport geht auch was kaputt oder wird welk, wie auch immer. Dann bei der Verarbeitung, Verpackung. und im Lebensmitteleinzelhandel. Aber was oft vergessen wird, auch da sind wir Endverbraucher zum Teil mit dran beteiligt. Also das, was dem Lebensmitteleinzelhandel zugesprochen wird, so an weggeworfenen Lebensmittel, da tun wir als Konsumenten schon auch was zu, indem wir quasi nicht vorsichtig beim Einkauf mit Lebensmitteln umgehen. Also Beispiel, ne, wenn man Avocado ankrabbelt, ja, Pfirsich, das sind sehr empfindliche Lebensmittel. Oder wir machen so ein Cherry-Picking, ne, wir gucken bei den Trauben genau hin, ne, und fassen die an. Oder man nimmt den Pfirsich und drückt Dellen rein. Und das müssen die Supermärkte dann am Abend tatsächlich wegwerfen. Also ich war ja jetzt ein paar Mal dabei beim Freund, die hier einen großen Supermarkt, Lebensmittelmarkt haben, Bauermarkt in Elsenfeld. Und ich bin ein paar Mal mit auf den Markt gefahren, haben eingekauft, dann beim Einsortieren geholfen und so weiter. Und da muss man sagen, da kommen wirklich nur die besten Lebensmittel so in den Handel. Ne? Also keiner räumt ja quasi bewusst schon welche Lebensmittel da ein, sondern da gehört auch ein bisschen Vertrauen dazu. Und wenn man dann mal beobachtet, wie wir Verbraucher oder wir Kunden dann mit manchen Lebensmitteln umgehen, ist schwierig. Also, ne, dass du jetzt nimmst jetzt beispielsweise einen Pfirsich in die Hand und drückst den mit dem Daumen ein. Besser wäre, wenn man den in die ganze Hand nimmt und vorsichtig mit allen Fingern den leicht antestet und so. Und den dann aber auch kauft und nicht den nächsten dann anfasst und so mit rein, was aber häufig passiert. Und das sind viele dann, wenn man die anspricht und sind dann, naja, ich will es mal vorsichtig sagen, auch beleidigt. Ja. Natürlich will man jetzt auch kein welches Lebensmittel da kaufen. Aber man kann auch mal die Verkäufer, Verkäuferinnen fragen, die da sind, ne? Was nehme ich denn da am besten? Oder wie frisch ist die Ware und so? Ja, aber das ist ja eigentlich, dafür sind sie ja da und das sind die absoluten Experten da, ne? Ja. Aber der größte Teil an Lebensmittelverschwendung passiert bei uns zu Hause. Also 50 bis 60% der Lebensmittelabfälle entstehen in privaten Haushalten. Runtergerechnet sind es aktuell etwa 78 bis 79 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Und das Bittere ist, während die Gesamtmenge leicht gesunken ist, ist die Verschwendung in den Haushalten wieder gestiegen. Also es tut auch der Gesetzgeber, tut da was Gutes zu. Also dass der Lebensmittelhandel immer mehr Auflagen bekommt, dass die Abfallmenge runtergeht, dass sie weniger wegschmeißen. Aber bei uns in den Privathaushalten, uns bleibt das natürlich selber überlassen, wie viel man dann davon wegschmeißt. Und da ist die Zahl tatsächlich wieder gestiegen. Und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist das besonders paradox. Wir klagen auf der einen Seite über hohe Lebensmittelpreise, planen aber häufig schlecht, kaufen zu viel, lagern die Lebensmittel oft falsch oder missverstehen das Mindesthaltbarkeitsdatum, das passiert auch sehr oft, und werfen dann genießbare Lebensmittel noch weg. Also das ist so ein, da fasse ich mir aber selber an die eigene Nase, ne? Also ich schließe mich da nicht aus.
Nein,
aber auf der einen Seite ist es natürlich, die Preise steigen, wir schmeißen aber in Summe mehr Lebensmittel weg in den Privathaushalten.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Man darf eins nicht vergessen, weltweit leiden aktuell rund 733 Millionen Menschen immer noch an Hunger.
Das gibt's gar nicht.
Also jeder elfte Mensch leidet auf dieser Welt, auf diesem Planeten.
Verrückt.
Hunger.
Und wir schmeißen so viel weg.
Genau. Und das Paradoxe ist, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht produzieren wir global mehr als genug Kilokalorien, also ich sage ja immer Kilokalorien, Kalorien, Energie, um alle Menschen satt zu machen. Hunger entsteht heute also nicht primär durch einen Mangel, sondern durch Verteilung, Armut, politische Instabilität oder auch natürlich durch Verschwendung. Und unsere Lebensmittelverschwendung hat deshalb nicht nur ökologische, sondern ganz klar auch soziale Auswirkungen. Denn während bei uns Lebensmittel im Müll landen, fehlen andernorts nicht nur Essen, sondern auch Zugang zu Nährstoffen. Ist ja wichtig, ne? Also es gibt immer noch Länder, wo ein akuter Mikronährstoffmangel herrscht und so. Bildung, sauberem Wasser, stabile Versorgungssysteme und. Und deshalb sollten wir uns das immer wieder bewusst machen. Unser Überfluss steht in einem sehr realen Zusammenhang mit der Not vieler Menschen. Nicht nur im Sinne von Schuld, aber im Sinne von Verantwortung. Und genau da, finde ich, beginnt Veränderung. Also nicht mit Verzicht, sondern mit mehr Wertschätzung. Also es ist ja ein Lebensmittel. Ja. Also ein Mittel, zum Leben und auch für andere Menschen.
Ja, da bin ich wirklich voll bei dir. Ich höre dir da auch wirklich extrem zu, weil ich mir denke, okay, manchmal muss man sich das auch so bewusst machen, ja, mit so einem Thema einfach mal beschäftigen, dass man das überhaupt irgendwie den Zusammenhang kriegt. Ja, und ja, welche Lebensmittel sind denn so besonders anfällig dafür, dass die im Müll landen? Man kennt es ja von sich selber auch. Manchmal kauft man es und dann denkt man, oh je, jetzt muss ich es dann weghauen. Ich bin echt gespannt, was du jetzt dazu
sagst. Also man muss es auch so deutlich sagen, Lebensmittelverschwendung ist ein Symptom von Überflussgesellschaften, in denen Essen oft seinen Wert verloren hat, wirtschaftlich, kulturell, emotional. Also das spielen mehrere Faktoren eine Rolle, besonders häufig im Müll landen. Also frische Lebensmittel bei uns, leicht verderbliche Lebensmittel, ganz vorne dabei ist Obst und Gemüse, gefolgt von Brot, tatsächlich Backwaren, Milchprodukten und auch zubereiteten Speisen, also wie Resten vom Kochen, dass man die nicht wiederverwertet, nicht einfriert, nicht isst, sondern einfach wegwirft. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es besonders bitter, weil wir hier genau die Lebensmittel wegwerfen, die gesundheitlich extrem wertvoll sind. Also ballaststoffreiche Lebensmittel, vitaminreiche, sekundäre Pflanzenstoffe, also genau das, wovon wir eigentlich mehr essen sollten, die schmeißen wir eigentlich primär weg. Und ein großes Problem ist dabei unser Umgang mit Optik und Perfektion. Also das ist fast wie auf so einem Model steht,
ja,
wenn man an Lebensmittel denkt. Eine Banane mit einem braunen Punkt, ein krummer Apfel oder eine Paprika mit einer Druckstelle gilt schnell als nicht mehr gut genug, obwohl sie ernährungsphysiologisch völlig in Ordnung sind. Viele Lebensmittel werden auch noch gesünder, je abgelagert die sind. Also es geht nicht nur um Schönheit und um Frische. Und unser Kopf entscheidet schneller als unser Geruchs- oder Geschmackssinn. Dazu kommt, Brot ist emotional entwertet worden. Brot war ja immer
das Symbol
für Wertschätzung für ein Lebensmittel.
Ja.
Ne? Unser täglich
Brot.
Ja. Ne? So ständig verfügbar, extrem günstig und damit eins der am häufigsten weggeworfenen Lebensmittel überhaupt, obwohl die Herstellung viel Energie, Wasser und Getreide kostet. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ne? Das ist der ganze Herstellungsprozess. Wenn man sich vorstellt, so ein Brötchen zumeist, wenn man noch richtig zum Bäcker geht, also bei uns hier im Ort, da macht der Bäcker, Eppichbäcker, der macht das wirklich jedes Brötchen.
Mit der Hand
geht durch
noch.
Die Hände, wird, ist Handarbeit und darf aber nichts mehr kosten. Ne?
Ja, das finde ich auch traurig, ja.
Und dann sind da noch die Reste, also zu große Portionen, falsche Planung, fehlende Ideen für den nächsten Tag. Was früher selbstverständlich war, ne, also dass man Reste verwertet hat, ist heute oft unbequem geworden. Ne, dann lieber weg, als dass man noch irgendwie was draus macht und was Neues her. Und aus sozialer Sicht ist es hochproblematisch, wenn Lebensmittel billig wirken, werden sie auch schneller entsorgt. Auch das ist irgendwie so verrückt. Ne? Also erst jetzt, wo Preise steigen, merken viele von uns schmerzhaft, was Lebensmittel eigentlich wert sind und wert sein müssen.
Ja, und dann denkt man sich, warum passiert denn sowas überhaupt, oder?
Da gibt es zwei Hauptgründe, die extrem typisch sind dafür. Und ehrlich gesagt, die betreffen fast jeden Haushalt, auch sehr bewusste Menschen, Haushalte, auch mich, der es eigentlich hier auch besser wissen soll. Der erste Grund ist, dass man keine Übersicht hat über seine Vorräte. Also doppelt gekauft, dreifach gekauft und so. Ich nehme lieber nochmal was mit, bevor es mir dann zu Hause irgendwie fehlt. Der Kühlschrank ist voll, die Speisekammer auch, aber keiner weiß mehr so richtig, was ist da eigentlich jetzt noch drin. Und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es spannend. Unser Gehirn reagiert stark auf ein Überangebot. Also wenn viel da ist, sinkt der wahrgenommene Wert einzelner Lebensmittel. Was sichtbarer ist, wird genutzt. Was hinten steht, wird vergessen. Und vergessen ist einer der größten Treiber von Lebensmittelverschwendung.
Ja. Ja,
kennen wir selber.
Kennt ach, jeder.
Da, ne? Und dann ist
hinten im Schrank, ach, schön diese gesagt, Dose oder dieses.
Genau, klar. Dann ist es, was ist das Grün?
Ja, oder Pelzige.
Mit der Pelzige da überhaupt. Die Lösung ist aber erstaunlich simpel, aber hochwirksam. Also ich würde immer empfehlen, vorm Einkauf ein Foto zu machen vom Kühlschrank oder von der Speisekammer.
Ist aber gut.
Es gibt tatsächlich Kühlschränke, da ist eine Kamera installiert, habe ich jetzt gemerkt, als ich mir einen neuen Kühlschrank gekauft habe.
Ach ja,
da ist eine Kamera drin und dann kann man in den Kühlschrank schauen, beim Einkaufen oder sonst, was da so los ist. Ist eigentlich völlig absurd. Jedes Handy ist mittlerweile mit einer Kamera ausgestattet, dass man einfach ein Foto macht von den Vorräten, die man zu Hause hat, wenn es einem zu mühsam ist, dass man das aufschreibt. Dann den Einkauf plant, also realistisch, nicht idealistisch, dass man jetzt alle so penibel genau, aber dass man zumindest vor dem Einkauf schon weiß, was will ich ungefähr mitnehmen.
Ja.
So. Dann kleinere Mengen einkaufen, dafür häufiger. Vorausgesetzt natürlich, fahre jetzt nicht mit dem Auto jedes Mal irgendwie dahin, ja, sondern fahre mit dem Fahrrad, dann tue ich meiner Gesundheit auch noch was Gutes. Aber es ist oft so, dass, also gerade, ich denke jetzt da beispielsweise an größere Mengen an hochwertigem Öl, also wenn ich jetzt an Leinöl oder Olivenöl denke, wird halt in großen Kanistern schnell ranzig. Und deshalb würde ich da empfehlen, eher kleinere Fläschchen zu kaufen, die auch aufzubrauchen und dann wieder neu. Und auch, was Sinn macht, ist die frische Theken zu nutzen. Also, oder tatsächlich noch zum Bäcker oder zum Metzger zu gehen, ne, zum, in den Einzelhandel, weil dort kauft man bedarfsgerecht. Also ich kann da auch 2 Scheiben Käse kaufen, ja, obwohl ich da irgendwie schräg angeguckt werde manchmal, dann, wenn ich 2 Scheiben Käse kaufe. Statt 300 Gramm 2 Kartoffeln statt 2 Kilo. Und ganz wichtig, was massiv unterschätzt wird, fragt Verkäuferinnen und Verkäufer, das sind echte Frische- und Lagerspezialisten, die wissen, was reif ist, wann es eingekauft wurde. Die sind manchmal richtig stolz drauf, wenn sie einem sagen können, ja, kaufen Sie mal lieber hier die oder lassen Sie die heute mal irgendwie vielleicht liegen oder ne, machen Sie das, das ist noch. Und die können auch sagen, wie lange was genau haltbar ist, was zuerst weg muss. Die haben eine Alltagsexpertise und die nutzen wir, wie ich finde, viel zu selten.
Das stimmt. Ja.
Dann zweiter Grund ist so ein blindes Starren aufs Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht auf den Zustand des Lebensmittels. Das ist kulturell total interessant. Also in wohlhabenden Gesellschaften haben wir gelernt, dem Datum mehr zu vertrauen als unseren Sinnen. Also das ist wirklich, man guckt da drauf und dabei sind also Sehen, Riechen, Schmecken, ne, also unsere Sinne extrem zuverlässige Werkzeuge, wenn man sie denn nutzt. Also ich habe immer mal wieder von dem Spruch erzählt, von dem du auch eben angeschnitten hast. Und zwar hätte mal die Mama von der Kollegin Julia Rohrmoser geprägt und die hat immer gesagt, ja, das MAD heißt mindestens haltbar bis und nicht frühestens tödlich ab.
Ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich ein wirklich ziemlich treffender Spruch. Viele Lebensmittel sind deutlich länger genießbar, wenn sie richtig gelagert wurden, also gut aussehen, normal riechen, normal schmecken. So ein Hartkäse, der ist oft noch Wochen über dem MHD haltbar. Da beim Hartkäse kann man einen Schimmel großzügig abschneiden, da geht es. Beim Brot würde ich das nicht machen, da muss man es leider wegschmeißen. Und da würde ich auch die Brotbox und so dann auswaschen mit Essigwasser oder so, dass diese Sporen auch wirklich raus sind. Ein Joghurt oder ein Quark ist häufig 1 bis 2 Wochen darüber hinaus noch haltbar. Butter mehrere Wochen, wenn sie gekühlt ist. Eier nach dem MHD noch 1 bis 2 Wochen verwendbar. Dann aber gut durchhitzen würde ich empfehlen. Ein Honig ist praktisch ein Lebensmittel mit einer unendlichen Haltbarkeit, unbegrenzt, weil der an sich antibakteriell ist durch den hohen Zuckergehalt. Also ist quasi konserviert in sich. Marmeladen mehrere Monate, wenn man die sauber quasi entnimmt, also da nicht irgendwie mit dem Löffel rein und dann einmal ablecken und dann wieder mit dem Löffel Marmelade raus oder aufs Brot und dass da auch keine Brotkrümel drin sind, dann wird es natürlich schnell schimmelig. Reis und Nudel sind auch Lebensmittel, die eigentlich keine Haltbarkeit haben. Sind jahrelang haltbar, wenn man sie trocken lagert. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nur eins: bis zu diesem Datum garantiert der Hersteller die typische Eigenschaft wie Farbe, Konsistenz und Geschmack, so wie sie sein soll. Ja. Es sagt nicht, dass ein Lebensmittel danach automatisch schlecht oder gleich gefährlich ist.
So, das finde ich jetzt schön, dass du das so gesagt hast. Also ich muss es immer sagen, weil bei uns ist das daheim oft echt ein Thema. Er sagt immer, ich will ihn vergiften mit Sachen, die nach dem MHD sind. Also ehrlich.
Maxi, gibt keinen Grund.
Wirklich, es gibt keinen Grund. Du hast es jetzt von uns beiden nochmal gehört. So, also, aber
wenn es wirklich giftig ist, dann schmeckt man es meistens nicht.
Aber dann mache ich es auch nicht, um Gottes Willen. Aber das fand ich jetzt so lustig, weil das ist bei uns echt ein Riesenthema. Es ist echt spannend. Aber es gibt ja auch, jetzt ist noch was Spannendes, dieses Verbrauchsdatum. Ja, das ist ja nochmal mal was anderes. Mhm.
Genau. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Das Verbrauchsdatum steht vor allem auf Fisch, Fleisch, Hackfleisch vor allem. Genau. Und das sollte man wirklich ernst nehmen, weil es hier um Lebensmittelsicherheit und die Keimbelastung geht, nicht um die Qualität. Also kurz gesagt, das Verbrauchsdatum ist ein Sicherheitsdatum. Das MHD ist ein Qualitätsdatum. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man im Alltag nicht nur Geld sparen, sondern auch ganz konkret Lebensmittel retten, und zwar ohne jedes Risiko.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Also Achim, du hast ja vorhin von Kühlschrankorganisation also erzählt und hast es erwähnt. Das klingt eigentlich ganz banal, aber bringt ja wahrscheinlich schon viel, weil ich kenne das ja auch. Manchmal schmeißt man einfach nach vorne, obwohl ich es gelernt habe. Ich weiß, dass man neu first in.
Zu Hause
ja, aber zu Hause, ja. Weißt du, da macht man es einfach nicht ja, so. Aber es bringt ja. wahrscheinlich viel, oder?
Ja, total. Und das ist wirklich einer der größten Hebel gegen die Lebensmittelverschwendung. Studien zeigen, was wir sehen, essen wir. Was wir nicht sehen, vergessen wir. Mhm. Und vergessen ist der häufigste Grund, warum Lebensmittel schlecht werden. Also ganz praktisch heißt das, angebrochene Packungen in durchsichtigen Boxen, nicht hinten in die Ecke, ältere Lebensmittel nach vorne und nach oben, neues nach hinten, klare Zonen im Kühlschrank, was muss zuerst weg, was hält noch. Es klingt simpel, aber es macht einen Riesenunterschied. Viele Haushalte sparen allein dadurch mehrere hundert Euro im Jahr, ohne bewusst zu verzichten.
Ja. Und jetzt kommt mein Klassiker, ich liebe das. Wo kommt was hin? Was gehört nicht in den Kühlschrank und was gehört rein? Also da bin ich gespannt, ob ihr mitraten könnt, weil es ist wirklich immer wieder eine neue Überraschung.
Also meine Grundregel ist ganz einfach und die kann man sich gut merken. Ist bei uns nicht daheim, gehört es auch nicht in den Kühlschrank rein. Oh. Dann habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, den Spruch. Und der gilt vor allem für Obst und Gemüse. Also viele Sorten kommen aus warmen Regionen und reagieren empfindlich auf Kälte. Südfrüchte wie Bananen, Mangos, Feigen oder Kiwis bekommen im Kühlschrank regelrecht einen Kälteschock. Also die Zellstruktur wird geschädigt, werden wässrig oder werden braun, verderben schneller und am Ende werden sie einfach schneller matschig statt langsamer im Kühlschrank. Das hat man vielleicht, kennt man, wenn man mal so eine Kiwi beispielsweise in den Kühlschrank legt.
Die kommt bei mir auch in den Kühlschrank, ich muss es sagen.
Ja, dann wird die aber einfach so, die Zellstrukturen verändern sich und sie schmeckt einfach auch nicht mehr so aromatisch und so gut. Ein weiterer Punkt, den viele unterschätzen, nicht jedes Lebensmittel verträgt sich mit jedem. Also Bananen beispielsweise stoßen viel Ethylen aus, kennt man ja, ne? Haben wir ja schon häufiger erwähnt. Das ist ein Reifegas, das lässt anderes Obst, Gemüse, andere Lebensmittel schneller reifen und leider auch schneller schimmeln. Darum Bananen am besten separat lagern, raus aus dem Kühlschrank. Mhm. Äpfel produzieren auch Ethylen. Also ich kaufe bewusst immer nur so viele, wie ich in der Woche etwa essen kann. Also kühl lagern, dunkel getrennt von anderen Lebensmitteln. Dann die Frage an dich, weil wir da auch schon diskutiert haben, Stiel nach oben oder Stiel nach unten?
Ja, jeder würde den wahrscheinlich mit dem Stiel nach oben lagern, aber genau andersrum. Also ich würde wirklich den Butz, sagt man da bei uns, wie sagst du dazu?
Der Berzel oder was?
Also ich würde es andersrum.
Also die Blütenzeit.
Die Blüten eigentlich nach oben, ja.
Okay.
Das würde ich machen, dann kannst du besser.
Wegen der Feuchtigkeit, ja, genau, dass sie nicht eindringt. Ja, ja, siehst du. Manche Sachen muss man einfach öfter sagen, dass man sie einfach behält. Und so halten Äpfel länger und infizieren nicht daneben mit Reifegas. Also auch Äpfel sollte man möglichst getrennt lagern von anderen Lebensmitteln. Und ganz wichtig, was ich immer wieder sehe, egal wo ich irgendwie hinkomme, Tomaten. Die gehören einfach nicht in den Kühlschrank. Kälte zerstört die Aromastoffe, also sie werden richtig mehlig, schmecken dann einfach nach nichts. Außerdem geben Tomaten besonders viele Reifegase ab und machen im Kühlschrank andere Lebensmittel einfach schneller schlecht. Mm. Also wenn man sich dann wundert, die Tomate neben der Gurke, die Gurke wird labberig schon nach weniger Zeit. Ne? Also die wird so richtig sie wird nicht schimmelig gleich, aber sie ist einfach sie wird einfach schneller alt. Ja. So ein Altersbeschleuniger. Kurz gesagt, Tomaten bei Zimmertemperatur luftig gelagert und bitte nicht neben empfindlichem Obst oder anderen empfindlichen Lebensmitteln, die schnell reifen.
Also ist der Kühlschrank gar nicht immer der beste Freund unseres Lebensmittels?
Ganz genau. Der Kühlschrank ist ein Werkzeug, kann Allheilmittel. Richtig genutzt verlängert er die Haltbarkeit enorm. Falsch genutzt sorgt er tatsächlich auch für Geschmacksverluste, schnelleres Verderben unnötigen Müll und dass man es wegwerfen muss. Aber das Schöne ist, mehr Ordnung, ein besseres Lagern, ein bisschen Wissen bedeutet, weniger wegwerfen, mehr Genuss und spürbar weniger Kosten, ohne dass wir auch nur ein Lebensmittel weniger kaufen müssten.
Tja, und dann, wenn ich doch mal zu viel kaufe oder zu viel ernte, also so geht's ja mir auch einfach, einkochen oder einwecken, oder was meinst du? Bist du auch Freund davon?
Ja, absolut. Das ist tatsächlich eine der ältesten und gleichzeitig modernsten Formen der Lebensmittelrettung. Das kennst du ja am allerbesten. Man macht, oder ihr als Köche macht das ja sehr häufig. Unsere Großeltern haben das ganz selbstverständlich gemacht. Heute entdecken wir es gerade wieder neu. Also gerade das Fermentieren, ne, aber auch das Einkochen, Einwecken, das verlängert nicht nur die Haltbarkeit, sondern erhält auch viele Nährstoffe, vor allem Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Vitamin C, Vitamine sind flüchtig, Folsäure auch, gehen etwas verloren, aber also gerade beim Fermentieren ist es so, dass es eher an gesunden Inhaltsstoffen gewinnt. Also Milchsäurebakterien, gut fürs Mikrobiom, aber auch verschiedene Vitamine können tatsächlich mehr werden, B-Vitamine beispielsweise. Also ein eingekochtes Gemüse ist immer noch um Welten besser, als wenn man es in den Müll schmeißt, ne? Also selbst wenn man dann mit etwas Vitaminverlust zu rechnen hat. Aber es gibt ja auch Lebensmittel wie die Tomate, was ich immer wieder wiederholen kann, ist es so, dass die immer besser wird, je häufiger man die zubereitet. Also eine Tomate wird immer gesünder, je häufiger ich die aufkoche. Also so eine Tomatensoße immer wieder erhitzt und so wird eigentlich immer gesünder. Wird auch immer röter übrigens wegen des Lykopins, was da steigt, und das ist wahnsinnig gesund. Und es hat noch einen Vorteil: wer Lebensmittel haltbar macht, verlagert Zeit und Stress. Also man kocht dann, wenn man Zeit hat, und ist später viel entspannter.
Und das auch viel gesünder, oder? Langsamer essen, sich Zeit nehmen dafür. Und seit ich Achim kenne, koche ich meine Tomaten, Suppen, Soßen, alles immer wieder und immer wieder auf und freue mich meines Lebens, dass ich weiß, ich tue dem Ganzen noch was Gutes.
Nur der Maxi muss dann zum Psychotherapeuten.
Das macht nichts, das ist alles gut, das schafft er schon. Der wusste, dass er mich heiratet, der wusste, auf was er sich einlässt. Aber ja, aber viele wissen ja gar nicht, was sie aus den Resten noch so machen sollen. Also so kommt es mir immer, ich frage immer auch ganz viele, was kann ich denn, schau den Kühlschrank an, was rätst du uns da?
Also genau deshalb gibt's ja auch diese Folge und uns, ne? Deshalb sind wir heute da. Und aber es gibt außerdem richtig gute digitale Helfer, zum Beispiel die App Zu gut für die Tonne vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ehrlich? Super, echt empfehlenswert, ja. Da gibt man einfach ein, was noch da ist, zum Beispiel 2 schrumpelige Karotten, eine halbe Paprika, Joghurt kurz vom MHD oder drüber, und die App schlägt dann ein passendes Rezept zur Lebensmittelrettung vor.
Ach, Mann.
Das ist echt super. Cool. Habe ich selbst schon genutzt, mein Vater übrigens auch, der da ein richtiger Fan von ist. Das ist alltagstauglich, es ist niedrigschwellig, nimmt diese typische Frage abends um 6:30, was mache ich jetzt damit, irgendwie so. Und ist echt eine tolle Lösung. Sehr
das
sinnvolle
ich ja sehr
Anwendung.
Cool. Das wusste ich nicht schon. Aber das werde ich jetzt allen raten, die mir am Wochenende schreiben: Nina, gib mir einen Tipp. Was kann ich da noch machen? Was kann ich kochen für nächste Woche? Schaut da rein. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man gleich größere Mengen kochen will, was mache ich dann?
Ja, da bist du der Profi. Dann kannst du auch gleich nochmal was zu sagen. Aber ja, auch extrem sinnvoll. Vorkochen spart nicht nur Lebensmittel, sondern auch Energie, Zeit und Geld. Mhm. Ein großer Topf Suppe oder Eintopf braucht kaum mehr Energie als ein kleiner, liefert aber mehrere Mahlzeiten, und vieles lässt sich wunderbar einfrieren. Also wichtig dabei vielleicht ein paar Basics: nicht jedes Gemüse eignet sich roh fürs Einfrieren. So Klassiker wie Karotten, Erbsen, Bohnen, Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl empfiehlst du ja auch vorher immer kurz zu blanchieren.
Genau.
Also das stoppt Enzyme, die sonst Geschmack, Farbe, Textur zerstören würden. Also gerade bei Erbsen und so ist es ja so, dass sie noch so richtig schön sattgrün bleiben, wenn man die blanchiert hat.
Genau. Na? Ganz kurz, nicht lang, 2-3, also nicht mal 3 Minuten, 2 Minuten nur rein und wieder raus, und dann hast du das perfekt vorgekocht.
Genau. Andere Gemüse wie Paprika, Zucchini oder Lauch gut putzen, portionieren, luftig verpacken, fertig. Ich würde aber auch immer da empfehlen, wenn es irgendwie geht, die äußeren Blätter mit zu verwenden.
Ja.
Also, dass man die nicht wegschmeißt. Auch das, da stecken nämlich zumeist die gesunden Inhaltsstoffe drin. Also, dass man die versucht, irgendwie mit zu verarbeiten. natürlich, wenn es irgendwie faule Stellen gibt, großzügig rausschneiden, aber ansonsten mitverwenden.
Da muss ich mich an die Nase packen? Ich habe die immer weggeschnitten. Mhm. Also ehrlich.
Das machen die meisten.
Ehrlich, und ich aber...
Muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt auch so beim mehr. Salat oder beim Gemüse und so.
Das ist so ein Automatismus so. Irgendwie, ja. Gell? Also man macht das, also ich kenne das von mir in der Küche, da machst du das. Und aber seit ich mich mit dem Thema mit dir da so extrem damit beschäftige, das freut mich sehr, lasse ich es echt dran. Jetzt beim Wissing letztes Mal auch, dann kam mein Sohn, wollte mir helfen. Dann sage ich, nee, wir lassen das dran und dann nehmen wir die mit. Und voll gut.
Also ich habe gerade das Thema Nüsse backen bearbeitet. Auch da ist es so, also wenn man jetzt die Mandeln mit dieser Haut, ne, diese braune Außenhaut, also nicht die geschälten Mandeln sozusagen, sondern mit der Außenhaut. Oder bei Erdnüssen ist es auch so, dass man so braune Erdnüsse kaufen kann. Ja. Das ist viel gesünder, weil das ist die Schutzschicht eigentlich für die Pflanze.
Und jeder pult die weg.
Und aber da steckt eigentlich das Gesündeste drin. Ja. Dann noch ein kleiner, aber entscheidender Punkt. Beschriften mit Datum, also eingefrorene Lebensmittel sterben selten. Sie werden eher vergessen. Ja. So, ne?
Und das mit dem Datum finde ich ganz, ganz wichtig. Also es klingt eigentlich gar nicht so kompliziert, Achim.
Ist es auch nicht. Also Lebensmittel retten scheitern selten am Wissen, sondern meistens an Routine, Aufmerksamkeit oder dass man es wirklich macht. Und ganz ehrlich, wenn man einmal erlebt hat, wie aus zu viel gekauft plötzlich ein Vorrat entsteht und Geld spart, dann fühlt sich das nicht nach Verzicht an, sondern nach Kontrolle, Wertschätzung. Und es macht mich auch immer so ein bisschen stolz, wenn man was Leckeres draus gemacht hat. Und ich finde auch, bei tierischem ist es umso wichtiger. Ja. Also wenn man tierische Lebensmittel isst, ich bin ein ganz großer Fan von, wenn man Fleisch isst, dann from nose to tail, also alles isst. Und dann, wenn man schon Fleisch isst, dann ist da nicht die Nase rümpft, wenn es auch irgendwie... Ne, Teile geht des Tiers.
Aber es funktioniert so gut. Ich hatte das ja auch so schön im Konzept bei uns im Restaurant. Und die Leute essen das genauso. Wenn du denen das zeigst und sagst, ja, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das Flanksteak, jetzt habe ich aber kein Rinderfilet, weil es gibt halt nur zwei Filets pro Tier, jetzt gibt es halt die Zunge oder sonst irgendwas. Und wenn du das gut machst, du kannst jedes Lebensmittel gut herstellen, dass du wirklich auch alles weiterverarbeiten kannst. Die Knochen zu Schü, zu Suppe. Ich will nur sagen, da kann man wirklich alles mitverwerten. Jedes Teil vom Tier ist da wirklich wertvoll. Und ich finde auch, ein großes Problem ist, das ist auch bei mir so und darum mache ich das auch nicht mehr, Einkaufen, Hunger, ganz großer Fehler. No-Go, geht nicht hin, weil der Einkaufswagen ist immer mit Sachen voll, die ich gar nicht brauche. Hast du da Tipps für mich?
Das ist tatsächlich eine der bestuntersuchten Fallen im Ernährungsverhalten. Auch wahnsinnig spannend, fand ich im Studium schon irre spannend. Also Ernährungspsychologie, Ernährungsverhalten. Studien zeigen, wer hungrig einkaufen geht, kauft mehr, kalorienreicher und vor allem auch impulsiver. Also Dinge, die weder geplant noch nötig sind. Und genau diese Lebensmittel landen später besonders häufig im Müll. Ich habe neulich auch gelernt, dass der Handel da auch so ein paar Tricks irgendwie anwendet, dass man dann noch langsamer durch die Regale läuft. Mhm. Und zwar, wenn der Boden lackiert ist.
Okay.
Also aussieht wie gewischt.
Ja.
Läuft man langsamer durch die Regale,
weil man Angst
denkt,
hat,
das ist glatt.
Aha,
und dann, guckt man noch mehr auf die Lebensmittel, kriegt noch mehr Lust und kauft noch mehr ein. Also das ist verrückt.
Ja, ich bin auch so ein Konsumopfer, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch, da kaufe ich Sachen dann, wo ich gar nicht will und wo ich auch gar nicht
will. Das ist doch irre, ne? wie da auch mit unserer Psyche gespielt wird. Und deshalb meine wichtigsten Tipps, ganz bodenständig, aber extrem wirksam. Erstens, Vorbereitung schlägt Willenskraft, also einen Einkauf planen. 2 bis 3 konkrete Rezepte raussuchen, die man kochen möchte, eine Einkaufsliste schreiben, ein Foto vom Kühlschrank oder von der Speisekammer machen. Das reduziert einfach Fehlkäufe messbar, spart nebenbei Geld, Zeit und auch Nerven, ne, wenn man dann da irgendwie so völlig wirr durch die Gänge rennt und so. Und auch Möglichkeit, dass man es schon auch so aufschreibt, meistens geht man ja immer in denselben Supermarkt, dass man so aufschreibt, dass man nicht dreimal wieder zurück muss, ne, kenne ich selber. Dann ist man eigentlich schon durch und dann wird man wieder komplett zurückgeleitet und dann packt man nochmal was ein. Mhm. Zweitens, Portionsgrößen kennen. Das ist eine echte Müllvermeidung. Also wir kochen oft nicht zu viel, weil wir gierig sind, sondern weil wir uns schlicht verschätzen. Also nur zur Orientierung, Nudeln oder Reis als Beilage, etwa 50 bis 80 Gramm roh. als Hauptgericht 120 bis 150 Gramm Rohgewicht, Gemüse als Beilage ca. 200 Gramm, Gemüse als Hauptgericht sind etwa 400 Gramm oder mehr, da darf es richtig viel sein. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch ernährungsphysiologisch sehr sinnvoll. Mehr Gemüse bedeutet mehr Ballaststoffe, eine längere Sättigung, weniger Überessen. Drittens, nutzt mal die frische Theke, also besonders für kleine Haushalte, Single-Haushalt und so. An der Theke bekommt man genau die Menge, die man auch braucht. Das ist ideal für, wie gesagt, Singles, aber auch Paare, wenn man nur mal probieren möchte. Man hat weniger Reste und weniger Verschwendung. Außerdem kommt man in Kontakt und spricht dann mit den Experten. Finde ich besonders spannend immer. Meine Standardfrage ist da mal, also was muss ich kaufen, was nicht unbedingt weg muss, sondern was würden Sie essen oder ja. was ist Ihre Empfehlung und so. Und dann probiert man einfach mal, bevor man da irgendwie jetzt so eine 500-Gramm-Packung gleich irgendwo mitnimmt.
Guter Tipp.
Viertens, Beratung auch annimmt, also Verkäuferinnen, Verkäufer, vor allem an den frischen Theken, sind wirklich Profis, die wissen, was frisch ist, wie gesagt, was zuerst verbraucht werden sollte, wie lange was realistisch hält, wie man es verarbeiten muss. Ich habe das neulich gerade erlebt und zwar ging es da um, ich wollte Sashimi machen, Fisch, roh, und dann sagte sie, den besser, wenn ich den jetzt kaufe, dann würde ich ihn durchbraten, so, weil der halt auch schon 2 Tage, 3 Tage jetzt bei uns liegt. Wenn Sashimi, dann komm doch am Dienstag, da kriegen wir aus dem Spessart frische Saibling und so. Ja, wirklich.
Aber
und,
gut,
und, ja, absolut. Wissen kostet nichts. Wir nutzen es nur viel zu selten, finde ich, dass man da in die Kommunikation geht. Natürlich wollen auch viele ihre Ruhe haben beim Einkaufen und so. Ich mag es persönlich und es kann auch helfen, dass man da Zeit spart, Geld spart und dass es am Ende vielleicht auch besser schmeckt. So. Und mein persönlicher Extra-Tipp, wenn möglich, nicht komplett nüchtern einkaufen zu gehen. Ein Apfel, ein Joghurt, eine Scheibe Brot, 2 Gläser Wasser, das senkt Impulskäufe wirklich deutlich. Ja. Es ist so. Es ist kein Trick, sondern Neurobiologie im wahrsten Sinne. Mhm. Ein stabiler Blutzuckerspiegel sorgt für bessere Entscheidung. Also wer klug einkauft, isst gesünder. Wer Portionsgrößen kennt, wirft weniger weg. Und wer vorbereitet ist, spart Geld ganz automatisch. Übrigens, was ich manchmal nutze, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe mal irgendwie eine Studie gelesen, ist schon länger her, dass wenn man auf Toilette muss, bessere Entscheidungen trifft und schneller.
Nee.
Ja, also dann redet man nicht, man lässt sich nicht so beeindrucken von, sondern man konzentriert sich aufs Wesentliche. Aha. Also wenn man leichten Druck auf der Blase dann einkaufen geht.
Also das finde ich einen guten Satz, den werde ich mitnehmen.
Das ist wirklich so. Ja, also es hat mich damals echt, gerade so für so Meetings und Management-Meetings und wenn es um Entscheidungen geht, da, wenn man da auf Toilette muss, trifft dann man da oft die rationaleren, besseren, strukturierteren und unemotionaleren Entscheidungen und lässt sie nicht so von den Gelüsten leiten.
Ja, schau.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, auch in der Profiküche gibt's Reste. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal an, was du daraus so machst.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Also Achim, du hast ja vorhin schon erzählt, wie viel wir wegwerfen. Und da muss ich dann auch ein bisschen lachen, weil viele glauben ja, bei Köche oder Köchinnen passiert sowas ja nie. Also das ist so ein bisschen der Schein und der Irrglaube. Und ich sag's ganz ehrlich, natürlich gibt's auch bei uns in der Küche und auch gerade bei mir immer Reste.
Das beruhigt mich unwahrscheinlich, wie sehr viele andere Menschen. Aber du musst ja dennoch, du hast das Planen gelernt. Das wird ja von dir verlangt.
Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Organisation ist manchmal mehr als Kochen allgemein. Aber man könnte denken, dass wir über die Jahre gelernt haben, Mengen perfekt einzuschätzen. Tja, natürlich schon. Natürlich weiß ich, wie viel ich ungefähr brauche. Aber ja, man hat auch ein bisschen falsch gedacht. Auch wenn wir täglich in der Küche stehen und für unterschiedliche Menschen kochen, manchmal hast du eine Frauengruppe, dann hast du nur eine Männergruppe, die essen das oder jenes, der will das nicht. Das ist natürlich schwierig. Ja, da muss man schon ein bisschen schauen. Nicht jeder Tag ist gleich, auch bei uns in der Küche nicht. Und das wäre dann auch gelogen, dass am Ende des Abends wirklich alle Pfannen und Töpfe dann leer sind. Ja, stattdessen liegen noch 2, 3 gekochte Kartoffeln hier, eine Portion Spaghetti, Risotto ist noch übrig, Brot, ja gut, das kennt jeder, man hat es geschnitten, es ist jetzt noch da, was machen wir jetzt damit? Ja, das war zwar nicht am Gast, aber was mache ich mit den Stangen noch? Auch schade, die irgendwie wegzuschmeißen. Ja, gut, was gibt's noch? Zwiebeln bleiben übrig, knackige Karotten, die sind dann aber auch nicht mehr ganz so schön am nächsten Tag. Überall sind irgendwie Reste und ja.
Was ich aber auch bei dir beobachtet habe, ich war ja sehr oft schon bei dir essen, und dass du auch nicht das Überangebot hast, sondern auch beim Frühstück beispielsweise, ne, oftmals geht man irgendwo hin und erwartet im Hotel, im Restaurant so eine riesen Auswahl irgendwie von. Und das bei dir habe ich das oft gesehen, dass weniger oft mehr ist. Also so lässt sich das.
Ist auch ganz, ganz wichtig, dass du sagst, okay, du brauchst dieses Überangebot nicht. Ich hasse das zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin. Ich gehe nicht so gern in All-Inclusive-Hotels, das muss ich ehrlich sagen, war ich natürlich schon, aber das ist jetzt so dieser Übermaß an Angebot und jeder haut sich den Teller voll und dann landet das Dreiviertel davon einfach im Abfall. Und das ist was, das mag ich überhaupt nicht und wird bei mir aber Gott sei Dank auch nicht gemacht, weil wenn die Leute kommen, die kriegen das. Ich sage immer, kommt lieber nochmal. Ich habe gar kein Problem. Ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Jeder soll satt nach Hause gehen. Aber was ich dann wirklich ganz, ganz schön finde, und das passiert eigentlich zu 95% am Abend, sagen die Leute dann, boah, ich bin so voll. Ich bin so voll. Ich habe gar nicht viel gegessen. Ich bin so voll. Ja, und dann, weißt du, dieser Moment, wo dann kommt, okay, eigentlich denkst du, okay, das schaffst du. Also, das langt nie. Ich werde nie satt. Das ist ja unser Problem so ein bisschen. Ich kenne das auch, wenn man irgendwo, man hat so Hunger und denkt, oh, das, nee, ich will mehr und brauche mehr. Nee. Brauchst du gar nicht. Und das ist halt das Schöne, dass du mit weniger und langsamer auch, man muss das Essen auch lernen, wieder so ein bisschen zu genießen, sich Zeit dafür zu nehmen. Und das sage ich immer wieder, gerade bewusst, weil ich das auch lang nicht gemacht habe, einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ich esse jetzt. So, und jetzt wird eine halbe Stunde gegessen und nichts anderes gemacht.
Da muss ich kurz was erzählen. Also wenn der Spruch kommt, da wird es meistens länger. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Mhm. Und ich war mit Freunden und mit den Kids, weil nichts anderes auf hatte, es wirklich war, waren wir in so einem All-You-Can-Eat-Asia-Tempel hier in der Region. Mhm. Und da hat es mich echt fasziniert, weil die darauf hingewiesen haben, also die hatten wirklich alles und von also unfassbares Angebot. Mhm. Also du konntest so viel essen, wie du wolltest. Aber wenn du was übrig gelassen hast, wurde das ausgewogen und berechnet.
Ach Schwann.
Ja, und das fand ich richtig gut.
Ja, aber das ist gut, das kenne ich ja.
Richtig, richtig gut.
Ja, finde ich gut.
Und ich hab dann versucht, mit einem Mitarbeiter da zu sprechen, was gar nicht so einfach war, weil die hatten auch schon diese Service-Roboter und so.
Ah ja,
Also und hat sie mir gesagt, dass das so extrem, die Leute sich die Teller vollladen, das nicht aufessen.
Ja, verstehe ich, ja, ich sehe das ganz oft
und
auch.
Gerade auch, Garnelen und so weiter, dann Berge und dann aber nach einem Drittel satt waren und dann wird der Rest weggeschmissen. Und der Hammer war, sie sagte, das haben die fast auf null reduziert. Das, was sie quasi durch den Gast wegschmeißen müssen.
Ja, das ist gut.
Und im ersten Moment wirkt es irgendwie so ein bisschen, all you can eat, dann muss ich jetzt da irgendwie noch zahlen, wenn ich was überlasse. Aber ich kann auch so oft zum Buffet gehen, wie ich will. Mhm. Na? Und dann hole ich mir eine kleine Portion, probiere das und wenn es mir schmeckt, hole ich mir davon, so viel ich irgendwie essen kann. Ja. Und ansonsten wird's teuer. Ja. Das fand ich richtig gut.
Ja. Aber das ist ja bei uns in der Küche auch so. Wenn du dann eben die Reste hast, wo ich dir vorhin aufgezählt habe, das Brot, ja gut. Ganz viele sagen immer, ach Antonina, was machst du denn jetzt wieder? Jetzt hast du hier wieder deinen Bunker, da habe ich dann mein Brot und so. Da mache ich halt Semmelknödel draus, Servettenknödel draus. Weißt du, du kannst ja wirklich viel da draus noch machen. Bitte schmeiß das nicht weg. Das ist ja egal, ob es ein Sesambrötchen ist, ein Mohnbrötchen, Currybaguette war es bei uns immer oder sonst irgendwas. Du kannst ja aus allem noch irgendwas zaubern und das wünsche ich mir.
Das ist nicht verwerflich.
Nein, gar nicht.
Wie gesagt, Eckart Witzigmann.
Macht
aus
jeder.
Einem Ding wieder ein Ding machen. Und eine Drei-Sterne-Küche.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Dass es selbst da wird
besser
das
geht's ja gar nicht.
Gemacht. Ne? Also gerade Semmelknödel ist so schön, dass du das sagst, weil das ist ja so der Klassiker.
Der Klassiker an Resteverwertung.
Wo man richtig eigentlich Reste braucht und dass die auch besonders lecker werden. Ne?
Meine Mama hat jetzt schon wieder angefangen für weiß nicht, wenn sie sagt, okay, sie hat wieder ein Festessen oder so, dann sammelt die immer, dann hat die irgendwo das liegen, aber das finde ich schön. Und macht das bitte auch wenn ihr einfach da nur French Toast macht oder sonst irgendwas. Das kannst du ja, oder ein Auflauf.
Aber sag mal, was mache ich? Also jetzt haben wir ja drüber gesprochen, wenn man Reste hat, ausgiebig. Aber was mache ich, wenn ich Reste gar nicht erst entstehen lassen will?
Also was ich immer ganz gut finde, wer mal probieren will, keine Essensreste anzuschaffen, ja, der könnte es mit Meal Prep. Wir haben ja da so eine schöne Folge schon gemacht, Achim, und die finde ich echt spannend, weil das ist wirklich, da beschäftigt man sich so schön mit seinem Essen. Und man hat das man hat eigentlich gar kein Food Waste, weil genau dieses Problem vermeidet man dann. Und das finde ich eigentlich schon super spannend. Also du kannst deine Woche komplett planen. Du kannst sagen, okay, was mache ich? Was kann ich mir vorbereiten? Es geht genau auf null auf. Und wenn du dann noch irgendwas hast, dann machst du dafür nächsten Tag einfach gleich nochmal. Also Meal Prep ist eigentlich das Allerbeste für Zero-Waste-Küche, würde ich mal sagen. Also besser geht's gar nicht mehr. Ja, und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein guter Überblick über die Haltbarkeit von Lebensmitteln, die Haltbarkeit von Lebensmitteln im Kühlschrank, im Gefrierfach und natürlich auch von eingekochten Lebensmitteln, ja, also die dann natürlich auch gezielt verlängert werden. Und das finde ich ganz spannend. Bei Resteverwertung ist die richtige Aufbewahrung noch ganz wichtig, also dass du einfach weißt, wie lang ist was haltbar, egal ob es im Kühlschrank ist, ob es gefroren ist, schmeißt es nicht einfach irgendwie in euren Gefriertruhe rein. Du hast es sehr schön gesagt, also ich bin da auch ein ganzer Fan von Beschriften. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn was im Tiefkühler ist, dann entsteht kein Gefrierbrand und dann ist es einfach noch genießbar. Ja? Und dann hast du auch nicht die Angst, oh, geht's noch oder geht's nicht. Das hat einfach auch wieder mit Organisation zu tun und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ja, und dann weißt du auch im Kühlschrank, musst du einfach deine Sinne, du hast es so schön erzählt und so ist es auch in der Küche im wahren Leben. Du musst deine Sinne einfach wieder einschalten und zu sagen, ja, es ist noch gut, mach die Verpackung weg. Das mache ich bei meinem Mann immer. Ich mache die Verpackung weg, lege das schön auf eine Platte und dann isst er und danach sagt er, war das gut? Und dann sage ich, ja, es war schon seit einem Monat abgelaufen, aber es war immer noch gut. Okay, aber das finde ich ganz spannend, ja.
Aber wenn wir die Aufbewahrung jetzt mal checken, hast du sowas wie eine Checkliste, dass du oder das System?
Ja, im Kühlschrank, also lass Reste vollständig auskühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte stell es nicht heiß im Kühlschrank. Dein ganzer Kühlschrank verändert sich sonst von der Temperatur. Es geht nicht nur um das Gericht selber, sondern auch für deinen Kühlschrank, dass das wirklich auch Sinn macht, dass es bei 3 Grad drin steht. Ja, also weil ganz viele denken, oh ja, ob es jetzt noch warm ist oder nicht, das tut dem nichts. Aber dein Kühlschrank, der freut sich nicht darüber.
Oder die Lebensmittel.
Oder die Lebensmittel, die eben noch mit drin liegen, weil manchmal liegt ja auch Fisch mit drin oder sonst irgendwas. Mhm. Also da ist es echt wichtig, also bitte gut auskühlen lassen. Ja, luftdicht verschließen, da bin ich auch ein ganz arger Freund davon, einfach wegen den Gerüchen. Ganz viele haben verschiedene Gerüche, egal ob es Käse, Fleischwaren, Butter, Milchprodukte, egal was.
Bist du besonders sensibel?
Ja, aber alle irgendwie. Also wenn man ehrlich ist, mag das keiner, oder? Wenn das irgendwie in einer, ich weiß nicht, wenn deine Butter neben dem Käse liegt, der irgendwie richtig so eine harte Rolle, die da richtig schön riecht, ist das einfach kein Freund. Und du schmeißt es dann nicht weg, weil viele sagen, oh, das ist dann nichts mehr. Ha, dann hau ich es halt lieber weg. Nee, wir verpacken es luftdicht und dann ist es wirklich super gut. Und gekochte Gerichte, also da haben viele wirklich auch ein Problem damit, wenn die im Kühlschrank sind, wenn sie vorgekocht sind, sind die mindestens 3 Tage haltbar. Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was es ist. Aber wenn ich jetzt eine Bolognese-Soße habe, das ist so mein klassisches Beispiel und ich muss das kurz sagen. Jeder denkt, wenn er zu einem Italiener geht, dass er jetzt eine frische Bolognese hat, die der gerade...
Zerstört grad, die nicht die Illusion.
Doch, das tut mir leid. Ich muss das von euch jetzt ein bisschen zerstören. Bei meiner Schwester macht es immer so klirr, weil die ist auch jemand, die kann nichts für nächsten Tag aufheben. Die macht nichts im Kühlschrank. Also wirklich, muss ich jetzt mal belehren. Das geht nicht.
Also eine Bolo schmeckt dann eher besser.
Ja, aber ich meine nur, ganz viele Leute denken, wenn die in ein Restaurant gehen, also das machen wir auch nicht. Ich muss es euch jetzt mal so sagen. So ist es. Hinter den Kulissen. Wir bereiten uns das vor. Das ist mise en place. Ohne das geht's auch nicht. Weil wie sollten wir diese Essen denn kochen können? Das funktioniert
ja. Wird es eingefroren? Oder?
Entweder wird es eingefroren oder du hast es eben auf den Vorrat und machst das in 1-2 Tagen dann. Wenn du sagst, okay, du hast einen guten Durchlauf von demjenigen Gericht, dann kommst du natürlich dann gerade weg. Ja, dann wird es so kalkuliert. Aber wenn ich jetzt sage, okay, das ist fix auf der Karte, ich habe das immer ab und zu läuft, dann wird es eingefroren. Natürlich, ja. Und dann koche ich es einmal frisch, wird frisch eingefroren und dann aufgetaut, wenn ich es brauche. So, und jetzt habe ich euch die Illusion von vielen genommen, also, aber so funktioniert.
Man ist auch in der Sterneküche Convenience.
Also, jetzt waren wir beim
Kühlschrank. Also zu Hause macht es mehr wie in der Spitzenküche.
Ja.
Mehr einfrieren.
Aber das ist wirklich, das ist die Planung. Vorkochen, einfrieren und dann, ich rede jetzt nicht von um Gottes Willen, da gibt's ja auch Sachen, das mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt keine Knödel vorbereiten und einfrieren. Also da bin ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel, wenn du Pasta machst, friere ich die immer ein. Ich mache frische Pasta und friere mir die weg. Und dann habe ich immer, wenn ich sie brauche, mache ich das in kochendes Wasser und habe dann immer eine frische, perfekte Pasta. Ja.
Ich nehme jetzt mal mit, dass man das auskühlen lässt vorher.
Das ist ganz wichtig also, beim Kühlschrank.
Entsteht wahrscheinlich, dann vereist er nicht so schnell,
genau.
Gefrierfach und andere Lebensmittel tauen nicht wieder an und so weiter und so fort. Also das nehme ich für mich auf jeden Fall mit. Aber wie überprüft man die Haltbarkeit von Lebensmitteln? Also das, was wirklich noch gut ist. Wenn ich jetzt beispielsweise was im Gefrierschrank habe und so, stelle ich mir oft die Frage, gerade jetzt kürzlich wieder, Krause Kluckepilz eingefroren und so.
Ja.
Da bin ich übrigens, das ist auch ein schönes Beispiel, weil da bin ich wahnsinnig empfindlich, weil die halt auch so selten ist und weil ich die dann selber gesucht habe und so. Dann muss die mehrfach eingepackt sein, die darf keinen Geschmack annehmen. Da passe ich wirklich echt aufs Gramm auf, dass ich da nichts davon wegschmeiße und alles esse. Und das sollte man eigentlich mit allem machen, auch mit Brot und so. Mhm. Ne? Brot kann man ja auch wunderbar einfrieren. Super. Aber es schmeckt halt nicht mehr, wenn dann irgendwie Gefrierbrand dran ist oder wenn das Brötchen oder das Brot halt nach irgendwas anderem schmeckt.
Und drum gut deshalb einpacken.
Ja, wie packe ich gut ein und wie checke ich die Haltbarkeit?
Also du hast es so schön erzählt, eigentlich schon klar auf den Sinn, also riechen, probieren. Du stirbst auch nicht, wenn du mal was probierst, was du denkst, okay, könnte es noch gut sein oder nicht. Also du merkst es sofort.
In der Regel hat man ja keinen Kugelfisch.
Nein, um Gottes Willen. Aber auch wenn du zum Beispiel eine saure Milch jetzt probieren würdest, passiert wegen ein bisschen an der Lippe. Um Gottes Willen.
Ist ja Buttermilch oder dick.
Ja, aber es ist schon eklig. Also, aber das hieß es ja eh gerade. Aber es passiert ja in den besten Kühlschränken auch Sachen, die vielleicht mit dem MHD noch gar nicht so weit sind. Drum ist es ganz gut, vielleicht auch mal zu sagen, woher weiß ich, wie ist noch was gut oder wie nicht. Nur weil das MHD da drauf steht, heißt ja nicht, dass es noch haltbar ist. Mhm. Das ist auch mal die andere Richtung. Ja, also riechen, probieren und einfach, ja, dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du das noch essen willst, dann ist alles gut. Also der Mensch weiß eigentlich schon, was ist richtig und was nicht. Und bei verderblichen Lebensmitteln wie Fisch und Fleisch, also da ist es einfach wichtig. Geht einkaufen und wirklich, mit der Kühltasche wäre super. Also gerade bei Fisch bin ich da ganz sensibel. Ich hatte selber schon mal eine Eiweißvergiftung. Also es ist wirklich nichts Schönes. Mhm. Kühlt den Fisch richtig gut durch und dann einfach zügig weiterverbrauchen. Auch im Kühlschrank bitte nicht zu ewig liegen lassen. Also gerade bei Frischfisch, friert den lieber ein. Das ist wieder das Thema. Wenn ihr frischen Fisch habt, verarbeitet den und friert ihn ein. Und dann, wenn du das verpackst, wenn du sagst, okay, du willst deinen Fisch jetzt noch haben und du willst ihn gut einpacken, dann nimm diesen Fisch und von mir aus, jeder hat nicht einen Vakuumierer, natürlich das A und O daheim. Ist einfach so, weil der die Luft entzogen wird. Wenn du ein Vakuumiergerät hast, die gibt es inzwischen echt ganz billig. Wenn ihr sagt, ihr wollt auf Vorrat kochen, ist das ein A und O. Ich weiß, hat auch Plastik, ist nicht optimal, aber auf Vorrat ist es wirklich das Allerbeste für den also für die Gefriertruhe. Da bin ich
wirklich das ist wirklich eine gute Anschaffung.
Ja,
und ich werde mir auch mal so ein Ding zulegen, weil ich habe ja bei dir jetzt auch erlebt, was du alles irgendwie vakuumierst und wie man da deutlich die Haltbarkeit verlängert und so. Also das ist schon echt ein tolles Tool. Was kosten die denn so?
Du, es gibt schon echt günstige, wo du sagst, okay, du kaufst die beim Discounter und die reichen auch. Da kosten die so 40 Euro. Also das ist jetzt nicht die Welt mehr. Also du brauchst ja kein Profi-Gerät, wo riesengroße Mengen.
Rechnet sich wahrscheinlich auch schnell.
Doch, das rechnet sich schon. Und wenn du da bewusst damit umgehst, du brauchst ja auch nicht die Unmengen. Wenn ihr vakuumiert, bitte nicht so viel Plastik an Meter Plastik oben drüber lassen. Da kann man wirklich gezielt auch zumachen und vakuumieren. Dann lohnt sich das Ganze. Also gerade für euren Gefrier, also da ist alles super gut. Wenn ihr das reinmacht, kein Gefrierbrand, könnt es ewig aufhalten. Über ein Jahr sogar, was wahrscheinlich nicht drin bleibt. Aber da passiert bei Brot echt.
Ich war da ganz erstaunt. Du hast im Sommer mal, wir haben so einen Melonendrink gemacht, erinnerst dich vielleicht. Mm. Und dann hast du mir, weil das natürlich wahnsinnig viel ist, wenn man so eine große Melone hat, so eine Wassermelone. Ja. Und dann hast du mir den Rest, hast du mir vakuumiert.
Ja.
Und das hat sich ewig gehalten. Ewig. Also,
weil du halt wirklich die Luft komplett wegnimmst und auch wenn du sagst, du legst es dann in den Kühlschrank aus, so ein Smoothie, da steht ja oft drauf, 1 bis 3 Tage dann verbrauchen. Ja. Wenn du das vakuumiert in deinen Kühlschrank hast, ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, um Gottes Willen, aber im großen Teil funktioniert das wirklich. Also da kannst du es 2 Wochen drin liegen lassen.
Ja, und du reduzierst halt einfach die Mikroorganismen, die aerob sind, also sauerstoffliebend. Und wenn die halt nichts bekommen, dann vermehren die sich auch nicht so schnell.
Und das ist echt
eigentlich total simpel. Ne? Ja. Aber was machst du aus Resten am liebsten? Du hast es ja schon gesagt, so die klassischen Semmelknödel natürlich. Das ist eigentlich so ein Ding für Brot oder für Brötchen. Ne?
Ja, da gibt es ja auch, dann gibt es noch Brotsticks oder Croutons. Also aus Brot und Gebäck kannst du echt viel machen. Also und du kannst ja auch Kuchen und irgendwas vorbereiten. Das finde ich eigentlich ganz schön und kannst du dann einfrieren. Jetzt sind wieder mit dem Einfrieren. Also ohne Einfrieren funktioniert eigentlich fast nichts. Also das bei mir daheim auch. Wenn ich was herrichte, egal ob es Gnocchi sind oder sonst was, werden die eingefroren. Soßen, Suppen, Eintöpfe. Ja, du kannst das echt super herrichten. Du hast für alle was dabei. Reste kommen weg. Das finde ich immer ganz wichtig.
Besser herrichten statt hinrichten.
Hinrichten wollen wir nichts, aber ja. Oder Aufläufe finde ich auch ganz super. Da kannst du einfach alles reinschmeißen. Gemüse, Fleisch, Nudeln, Reis. Mhm. alles mit Käse überbacken macht alles nochmal schöner. Hast du immer ein tolles Essen, jeder magst. Aber das ist so schön auch. Ihr werdet es später sehen bei dem Rezept der Woche. Da kannst du alles reinmachen. Also da gibt's kein richtig und falsch heute. Und das finde ich ganz schön. Und gerade wenn du auch deinen Kühlschrank hast, ich liebe das richtig. Ich mache den auf und sage mir, heute schaue ich mal, was es gibt. Und aus den Resten kommen meistens wirklich die besten Sachen raus. Egal, ob es danach ein Salat ist oder ein Sandwich, weil man hat ja so viel daheim. Also mir geht das auch so. Ich mache meine Vorratsschublade auf. Ich habe wirklich, meine Mama lacht. Und dann sagt sie immer, ach, was hast denn du immer alles daheim? So viel habe ich nie. Weil die ist echt eine brave Einkäuferin. Die geht jeden Tag fast einkaufen. Die muss nur über die Straße fast. Die läuft dann immer. Aber ich bin halt jemand, ich kaufe wirklich einmal die Woche. Ja, und weil es einfach ein bisschen weiter auch weg ist, mich beim Fahren, das nervt mich dann auch. Und da sammeln sich wirklich auch Sachen bei mir an. Aber ich nehme sie auch gern her. Also ich muss das schon sagen. Ich mache es auf, egal ob es Linsen sind, Kichererbsen. Alles, was auch so im Trockenbereich ist, was sich gut, kannst du mit allem Frischen kombinieren. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Hähnchen übrig vom Vortag, dann pule ich das dann so ab, weil das mag keiner.
Ja. Und dann Chicken.
Ja, und dann schmeiße ich das mit allem zusammen und du hast so ein leckeres Essen. Weil der
gibt das beste Hühnerfrikassee.
Ja, genau.
Na? Und selbst bei Salat, weil du das eben angesprochen hast, man muss auch keine Angst haben, dass die Lebensmittel da nichts mehr enthalten. Also beim Salat ist es sogar so, dass er in der Regel eigentlich, also ich spreche jetzt vom normalen Kopfsalat, sowieso relativ wenig Inhaltsstoffe hat. Also gesunde Inhaltsstoffe. Ne? Man spricht ja immer von dem wahnsinnig gesunden Salat. So ist es nicht. Das sind gerade über die äußeren Blätter ein krauser Salat, so ein Lolo Rosso, viel gesünder als, als ein normaler Eisbergsalat. Aber wenn man den choppt, kleinschneidet, über Nacht luftdicht verpackt, ist er am nächsten Tag gesünder, als wenn man ihn direkt frisch isst. Das ist auch wieder absurd. Also man braucht da nicht, wie es früher irgendwie so bei Oma hieß, möglichst frisch irgendwie vom Feld, sondern auch das tiefgekühlte und was vorher blanchiert ist, hat noch viele gesunde Inhaltsstoffe, meistens sogar mehr, als wenn es lange abgelagert ist. Deshalb, es gibt schon auch Lebensmittel, die gewinnen mit der Lagerung und wenn man sie wiederverwertet. Das ist also nur nochmal an der Stelle, kann man ruhig mal in die Folge nochmal reinhören, Thema Meal Prep, da haben wir das ja ausführlich beschrieben.
Eben. Richtig gut. Ja. Und jetzt habe ich noch zwei, drei Essen, die mache ich wirklich sehr oft. Das sind einfach Reisgerichte. Das habe ich einfach aus der Dominikanischen Republik mitgebracht. Und das ist eigentlich auch so eine Art Resteessen. Da wird ja auch alles reingeschmissen. Klar, Bohnen und Reis ist so der Hauptbestandteil. Aber das ist einfach sensationell gut. Und jeder, der kommt, der denkt immer, Wunder, was ich da gekocht habe. Und es sind eigentlich nur Reste dann. Ja, oder Curries. Curries gehen bei mir immer auch. Und eine Pasta, das sind so Sachen, die sind einfach lecker.
Hast du ein Lieblingsresteessen?
Also das Allerliebste ist wirklich ein Curry. Ganz einfach zubereitet, weil ich einfach die Basics immer daheim habe. Bei mir liegt einfach immer ein Ingwer irgendwo mit rum und Currypaste habe ich immer im Kühlschrank. Also da ist immer was, das kann man sich auch super vorbereiten. Da muss man auch nicht immer die kaufen, kann man auch sagen, komm, ich mache mir die vor. Da mache ich einfach Kokosmilch mit dazu, Gemüse, was ich habe, egal ob Blumenkohl, Süßkartoffel, Schalotten anschwitzen, Knoblauch anschwitzen, Chili. Da hast du die drei Sachen, wo immer funktionieren. Mhm. Schön anschwitzen mit Ingwer und dann die Gewürze mit rein, was du möchtest. Egal, ob es Kreuzkümmel, Kardamom, Curry ist natürlich. Da kannst du das mit rein, mitschwitzen. Gewürze müssen immer mitgeschwitzt werden. Und dann wird alles gemixt.
Ketzerunöl, aber auch nicht zu lange. Ne? Sondern
nicht zu lang, sonst wird es anrösten. Nur anrösten, ganz, ganz wichtig. Und dann, also mit viel Schalotten, das ist mein Tipp, viel Schalotten, Ingwer, Knoblauch, hast du immer ein Basic für ein Mega-Gewürz. Und dann mixt ihr das und habt das im Kühlschrank. Egal, was ihr da an Gewürze noch reinmacht, das macht jede Kokosmilch, jedes Curry am Schluss lecker. Das ist mal der Grundstock für eine Paste, die immer daheim ist und wo wirklich dann auch, wenn du sagst, du machst mal einfach ein Gemüse, schwitzt es an, haust diese Paste mit rein, es schmeckt einfach gut.
Also mein Lieblingsreste-Essen sind arme Ritter und tatsächlich die Wasserspatzen.
Ja, arme Ritter mag ich auch.
Ja, das ist einfach, es geht immer. Bin ich früher übrigens von der Schule nach Hause gerannt, ich bin selten gerannt.
Aber bei arme Ritter.
Wenn ich wusste, dass es arme Ritter gibt oder Wasserspatzen oder Apfelpfannkuchen, dann halt ein Schuldransel auf dem Kopf und dann bin
meine
ich nach
Kinder
Hause
lieben diese Wasserspatzen auch. Die gibt's dann immer bei der Oma. Also ich kannte die wirklich so nicht, auch mit dem Apfelbrei. Das ist, aber schmeckt richtig gut. Mag ich auch super gern. So. Ja.
Bevor wir gleich weiter ins Thema einsteigen mit einem kleinen Quiz, nehmen wir uns kurz Zeit für etwas ganz Praktisches. Ein einfaches, schnelles Restegericht, das wirklich jeder zu Hause nachkochen kann. Natürlich maximal lecker und maximal gesund in der Manier von Iss. Ernährungswissen mit Biss.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Die Idee dahinter ist eigentlich ganz schlicht sowie effektiv, würde ich mal sagen, aus dem, was schon da ist, etwas Neues machen. Ohne feste Mengen, ohne Perfektionsdruck, aber mit System. Damit es leicht gelingt, haben wir ein Grundrezept vorbereitet, das man flexibel anpassen kann. Also wirklich egal, welche Reste ihr im Kühlschrank habt oder was noch so rumliegt.
Also Reste Pot Deluxe, One Pot, Rumford Kühlhaus Deluxe oder wie auch immer. Was bleibt denn so übrig? Kartoffeln, Gemüse, Fleischreste.
Ja, und das Rezept ist wirklich ganz einfach und bei mir gibt es wirklich ganz, ganz oft. Ihr nehmt einfach Fleisch vom Vortag, egal ob ein Hähnchen übrig ist, Rind oder vom Braten. Da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr wollt und das schneidet oder zupft ihr klein. Dann brauchen wir eine rote Zwiebel.
Wir haben sowieso nur noch rote Zwiebeln im Haus.
Nur noch?
Das wissen wir ja, viel gesünder als die weißen Zwiebeln. Deshalb, wenn ihr Zwiebeln einkauft, kauft euch die roten oder die Roscoff-Zwiebeln oder die Schalotten.
Ja, die E-Schalotten. Mhm. So, dann 200 Gramm Kartoffeln oder Reis vom Vortag.
Wird auch nur gesünder. Also wissen ja alle Stärkeprodukte, Kartoffeln, Reis, Pasta. Wenn man die kocht, erkalten lässt, 12 Stunden, da ist die Zeit ganz entscheidend. Dann entsteht da resistente Stärke. Und resistente Stärke heißt so, weil sie für unsere Verdauung resistent ist. Also wir müssen eher ein Ballaststoff, hat den Vorteil, es hat etwas weniger Kilokalorien und die Kohlenhydratkonstellation ist günstiger, also unser Mikrobiom profitiert davon und wir kriegen nicht so schnell wieder Hunger, weil der Blutzuckerspiegel stabiler ist. Also da ist sogar sehr sinnvoll, wenn man was vom Vortag verwendet.
Ha, und eine Knoblauchzehe?
Darf auch gerne gekeimte sein, also auch da, wenn die schon etwas länger liegt, nicht wegschmeißen, sondern unbedingt verwenden. Bei Knoblauch und Zwiebeln ist es so, dass es immer gesünder wird, wenn der sich wehrt vor dem Zerfall und vor dem Verderb. Also da ältere Varianten oder schon gar getrockneter Knoblauch, super gut.
Dann Gemüse, das noch da ist, Zucchini, Paprika, Karotten. Also da müsst ihr wirklich nicht schauen, egal ob es Champignons, egal was ihr wollt. Dann Rapsöl brauchen wir ein bisschen.
Darf es auch Tomate sein, also vorher bei dem Gemüse?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich ältere Tomaten habe,
ja,
die ruhig auch schon so ein bisschen natürlich nicht schimmelig sind. Aber wenn die kurz vorm Verderb stehen, sind Tomaten in der Regel am allergesündesten.
Ja,
zumindest wenn es um die rohe Tomate geht.
Dann Rapsöl, 2 Stück Eier, Kräuter, egal was ihr habt, Petersilie, Schnittlauch, manchmal fliegen da ja immer so Reste rum. Das finde ich immer ganz schön. Sojasauce.
Wie kriege ich Kräuter eigentlich, wenn ich jetzt gerade so einen Schnittlauch oder so habe und er ist schon ein bisschen weg? Stelle ich den in Wasser, tunke ich den in Wasser und dann wird er wieder fresh? Oder?
Also ich lege ihn ganz ins Wasser, eiskaltes Wasser, einfach die Kräuter rein. Petersilie liebt es, auch Salat, müsst ihr mal probieren, wenn der so welk ist. Schmeißt ihn einfach in Eiswasser rein, holt ihn wieder raus und dann. Und auch über Nacht zum Beispiel in ein Tuch, wenn das wirklich ein eiskaltes Tuch ist, schön einwickeln, dann bleibt er über Nacht wunderschön im Kühlschrank und verwelkt nicht. Ja. Dann Sojasauce, Pfeffer, Kreuzkümmel. Und dann habe ich noch ein kleines Dip, besteht aus Joghurt. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Vollwertigen mit 3,8% oder ihr habt
den einfach da ist.
Der da ist. Ja. Also ja, so ist es. Salz, Knoblauch, Kräuter und ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft. Habt ihr das beste Dip?
Ich habe noch eine Frage zum Zitronen- oder Limettensaft. Also wenn ich jetzt merke, meine Zitrone wird irgendwie langsam trocken oder verdirbt. Wie würdest du das machen? Presst du die aus, füllst die ab, stellst sie in den Kühlschrank?
Also die halten erstmal länger, wie man denkt. Wenn die oft auch anfangen, draußen schon so fest zu werden, schmeiß sie bitte nicht weg. Schneide die auf, die sind oft innen komplett saftig. Ja, das wirklich, das täuscht ganz, ganz oft. Aber oft fängt halt die Schale an zu, also nicht verderben, aber vertrocknen, sagen wir mal. Und innen bleibt eigentlich wirklich alles noch super gut. Und wenn, bevor sie dann wirklich ganz kaputt geht, Saft auspressen, Kühlschrank, da könnt ihr nichts falsch machen.
Sehr gut. Und das war's. Der Trick dabei, nicht groß planen, sondern die vorhandenen Zutaten nach einer einfachen Struktur sortieren, neu kombinieren. So spart man Zeit, Geld und verhindert ganz automatisch Lebensmittelverschwendung. Und seid ein bisschen mutig. Vieles ist noch gut, obwohl das MAD das nicht mehr für möglich hält.
Ich sage ganz kurz nochmal, wie das Rezept geht. Also man schneidet die Zwiebel und den Knoblauch ganz fein, hackt es ein bisschen, lässt es stehen. Dann die Kartoffeln oder den Reis, kommt natürlich darauf an, was man hat. Klein schneiden, den Reis natürlich nicht. Das Fleisch wird klein gemacht, egal ob gezupft oder vom Knochen abgepult. Rind wird geschnitten, also was ihr da habt, ist wirklich egal. Dann wird das Ganze mit dem Gemüse in der Pfanne einfach alles angeschwitzt, Eier drauf, abgeschmeckt Und das beste Essen habt ihr mit dem Dip dann dazu.
Sehr gut. Und das war's. Der Trick dabei, nicht groß planen, sondern die vorhandenen Zutaten nach einer einfachen Struktur sortieren und neu kombinieren. So spart man Zeit, Geld und verhindert ganz automatisch die Lebensmittelverschwendung. Und ein bisschen Mut haben, denn das MHD hat nicht immer recht.
Ja,
verlasst euch auf eure Sinne.
Auf jeden Fall.
Top oder Hop?
Nach Weihnachten stapeln sich bei vielen die angebrochenen Packungen, die dreifach vollgestopften Kühlschränke noch und die Dinge, bei denen man sich fragt, kann man das noch retten oder lieber direkt entsorgen.
Deshalb spielen wir heute eine Runde Top oder Hop. Wir haben typische Lebensmittelreste aus eurem Alltag dabei und klären, was wirklich noch geht oder was besser wirklich in die Tonne gehört. Frisches Hackfleisch.
Top, vom Metzger am selben Tag verbrauchen, abgepackt, Datum nicht überschreiten, ansonsten Hop in die Tonne.
Überreifes Obst.
Perfekt für Smoothies, Curry, Marmelade, Mousse. Bei Schimmel leider Hop in die Tonne.
Brot.
Top, Brot lässt sich sehr gut einfrieren. Hop, bei Schimmel komplett entsorgen, auch wenn nur eine Ecke betroffen ist.
Eier.
Top, mindestens 2 Wochen nach MHD, also Mindesthaltbarkeitsdatum essbar. Dann aber bitte durchgegart. Hop, Ei ins Wasserbad, wenn es schwimmt. Dann aufschlagen, mach den Geruchstest und gegebenenfalls, wenn nicht mehr gut riecht, dann hopp in die Tonne.
2 Tage alte Fleischpflanzerl?
Top, unbedenklich, wenn gekühlt und verschlossen oder vor dem Essen nochmal gut durchgegart. Ansonsten hopp in die Tonne.
Gekeimte Kartoffeln?
Top, kleine Keime großzügig wegschneiden, dann sind sie noch essbar. Hopp, Keime größer als 1 Zentimeter, dann bitte weg damit.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
So, bevor wir das Jahr jetzt endgültig schließen, bekommt ihr gleich noch unser kleines Restereim-Experiment.
Deshalb gibt's jetzt ein kleines Gedicht, nicht weil wir plötzlich Lyriker geworden sind, sondern weil ChatGPT manchmal hilft, wichtige Gedanken mit einem kleinen Augenzwinkern zu verpacken.
Also ein Minimerker fürs Herz und für die Vorratskammer. Bühne frei für den Jahresabschlussreim.
Wenn Reste in den Schüsseln stehen, dann heißt das nicht, sie müssen gehen. Mit Blick, mit Nase und Verstand bleibt vieles länger gut und entspannt.
Was übrig bleibt, wird neuer Schatz, macht Suppen rund und Pfannen satt. Wer mutig mischt und nicht gleich wirft, oft besser, nachhaltiger, ja, ihr dürft.
Und damit war's das für dieses Jahr. Danke, dass ihr mit uns gekocht, probiert, gelacht, diskutiert und manchmal vielleicht auch eure Küchenschränke neu sortiert habt.
Ja, wirklich. Danke an euch. Es ist ein besonderes Gefühl zu wissen, dass wir jede Woche ein bisschen in eure Küchen, in eure Einkaufswegen und in euren Gedanken landen dürfen.
Das finde ich wirklich auch sehr schön. Ich habe neulich gehört, dass jemand mit uns einschläft.
Das ist doch schön.
Also, dass wir auch in den Schlafzimmern irgendwie vorhanden sind, nicht nur in den Küchen. Und das ist auch eine ganz besondere Wertschätzung für uns.
Sehr.
Und dafür möchten wir euch ganz, ganz herzlich danken. Und wir hoffen, dass wir noch viele Folgen, weitere Folgen miteinander verbringen. Wir wünschen euch, dass ihr die letzten Tage des Jahres entspannt verbringt, mit gutem Essen, wenig Stress und vielleicht mit dem ein oder anderen Resteessen, das besser schmeckt, als ihr vorher gedacht habt und als geplant.
Passt gut auf euch auf, startet super gut ins neue Jahr und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr 2026 wieder bei uns reinhört.
Bis nächstes Jahr bei Is Ernährungswissen mit Biss.
Ciao, tschüss. Macht's gut.
Das war Is Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
With TikTok ads, our revenue went up $10 million year over year during back to school season. Penn Foster is online education. TikTok is great because the reach is incredible for finding a lot of different types of audiences on the platform. Creator content at scale allowed us to easily develop and distribute creator-led ads. Our return on ad spend for TikTok is 21% higher than the next best channel.
Start growing your business today. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.